Die Schiffsbauwerften, die petrochemischen Anlagen und die zahlreichen anderen Fabriken in der Umgebung von Marghera hatten auf Brunetti seit seiner Kindheit eine eigenartige Faszination ausgeübt. Etwa 2 Jahre lang, von seinem 6. Lebensjahr bis kurz nach seinem 8. Geburtstag, hatte sein Vater dort als Lagerist in einer Fabrik gearbeitet, die Farben und Lösungsmittel herstellte. Brunetti erinnerte sich dieser Zeit als einer der ruhigsten und glücklichsten seiner Kindheit, als sein Vater einmal regelmäßig Arbeit hatte und stolz darauf war, seine Familie aus eigener Kraft ernähren zu können. Dann aber hatte es Streiks gegeben und danach war sein Vater nicht wieder eingestellt worden. Damit änderte sich alles. Zu Hause herrschte kein Frieden mehr, auch wenn sein Vater den Kontakt zu den ehemaligen Kollegen noch einige Jahre lang aufrecht erhielt. Brunetti erinnerte sich noch an diese Männer und ihre Geschichten, die von ihnen selbst und ihrer Arbeit handelten, an ihren derben Humor, ihre Witze, ihre unendliche Geduld mit seinem launischen Vater. Sie alle waren im Lauf der Jahre an Krebs gestorben, wie so viele andere Arbeiter in den zahllosen neuen Fabriken, die am Rand der Laguna mit ihren einladenden und so beklagenswert ungeschützten Gewässern aus dem Boden geschossen waren. Brunetti war seit Jahren nicht mehr in dem Industriegebiet gewesen, hatte es aber immer vor Augen gehabt. Die aus den Schloten wehenden Rauchfahnen grüßten jeden, der mit dem Boot in die Stadt kam, und die am höchsten aufsteigenden Schwaden waren manchmal sogar von Brunettis Terrasse aus zu sehen. Er staunte immer, wie weiß sie waren, vor allem nachts, wenn der Rauch so majestätisch vor dem samtenen Himmel emporquoll. Das sah so harmlos aus, so rein, und erinnerte Brunetti jedes Mal unweigerlich an Schnee. Erstkommunionskleider, Bräute, Gebeine. Jahrelange Bestrebungen, die Fabriken stillzulegen, waren immer wieder gescheitert, nicht selten am heftigen Widerstand der Arbeiter selbst, denen die Schließung das Leben gerettet oder zumindest verlängert hätte. Wenn ein Mann seine Familie nicht mehr ernähren kann, ist er dann noch ein Mann? Sein Vater hatte diese Frage verneint. Brunetti konnte erst jetzt begreifen, warum er so gedacht hatte. Im Auto, das sie am Piazzale Roma erwartete, unterrichtete er Grifoni von Guarinos Anruf und dem Telefonat, das sie jetzt nach Marghera führte. Nach einer Reihe von Manövern, die der Fahrer sinnvoll finden mochte, gelangten sie auf den Damm zum Festland und nahmen dort die Abfahrt zu den Fabriken. Bis sie am Haupttor vorfuhren, war Grifoni auf dem Laufenden. Ein Uniformierter trat aus einem Wachhäuschen links vom Tor und hob eine Hand, um sie durchzuwinken, als sei der Anblick eines Polizeiautos für ihn etwas Alltägliches. Brunetti ließ den Fahrer anhalten und fragen, wo die anderen seien. Der Wachmann zeigte nach links, erklärte, er solle geradeaus fahren, über 3 Brücken und dann hinter einem roten Gebäude rechts einbiegen. Von dort aus würden sie die anderen Autos schon sehen. Der Fahrer hielt sich an die Anweisungen und, als sie hinter dem roten Gebäude, das allein an einer Kreuzung stand, abgebogen waren, erblickten sie eine Reihe von Fahrzeugen, unter anderem einen Krankenwagen mit kreisenden Blinklichtern. Dahinter standen mehrere Leute, die ihnen den Rücken zuwandten. Der Straßenbelag war bröckelig und uneben. Jenseits der geparkten Autos erhoben sich 4 riesige Öllagertanks, jeweils 2 auf jeder Straßenseite. Ihre Wände waren stellenweise durchgerostet. Bei einem war weit oben ein Rechteck herausgeschnitten. Das Metall hatte sich zurückgebogen und bildete jetzt eine Art Fenster. Die trostlose Umgebung war mit Papierfetzen und Plastiktüten übersät. Kein einziger Grashalm wuchs dort. Der Fahrer hielt nicht weit von dem Krankenwagen. Brunetti und Grifoni stiegen aus. Die Köpfe, die sich nicht nach dem Geräusch des Motors umgedreht hatten, taten es jetzt, als die Türen zugeschlagen wurden. Brunetti erkannte einen der Carabinieri. Er hatte vor Jahren einmal mit ihm zu tun gehabt, aber damals war der Mann noch Tenente gewesen. Rubini, Rosato. Schließlich fiel es ihm ein. Ribasso. Und dann ging ihm auf, die Stimme, die er am Telefon nicht erkannt hatte, das musste seine gewesen sein. Neben Ribasso standen ein anderer Mann, ebenfalls in Carabinieri-Uniform, sowie zwei Männer und eine Frau von der Spurensicherung in weißen Papier-Overalls. Zwei Helfer standen beim Krankenwagen, an dem eine zusammengerollte Trage lehnte. Beide rauchten. Inzwischen hatten sich alle umgedreht und sahen Brunetti und Grifoni entgegen. Ribasso trat vor, reichte Brunetti die Hand und sagte, »Ich dachte mir, dass Sie das am Telefon waren, war mir aber nicht sicher.« Er lächelte, ging aber nicht weiter auf den Anruf ein. »Vielleicht sehe ich im Fernsehen zu viele Krimis, in denen knallharte Polizisten vorkommen«, erklärte oder entschuldigte sich Brunetti mit einer Notlüge. Ribasso klopfte ihm auf die Schulter und begrüßte Grifoni mit Namen. Die anderen taten es Ribasso nach, nickten den Ankömmlingen zu und machten Platz, so dass Brunetti und Grifoni sich zu ihnen stellen konnten.